Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Ich sage hallo und willkommen zu meiner lieben Freundin Ruschen Taifur. Wir haben uns hier heute zusammengefunden und ich freue mich total, dass du da bist und bin gespannt, was heute so los ist hier im Pariser Salon in meinem kleinen Podcast, wo wir reden können, worüber wir möchten. Und ich freue mich.
Dankeschön, danke für die liebe Begrüßung. Es ist wirklich ganz kuschelig und es ist wirklich ein kleiner Salon, ein klitzekleiner, aber er ist ganz flauschig und gemütlich.
Ja, oder? Und es ist vor allen Dingen auch sehr warm und das liegt vielleicht auch daran, dass ich direkt hier neben der Heizung sitze, die ich gerade extra hochgedreht habe. Und jetzt denke ich gerade, hätte ich das nicht getan. Ne?
Ich habe ein T-Shirt an. Das Wetter ist ja gerade so, dass es sehr warm ist.
Ja, so, wir sind schon im Plaudern drin. Aber erstmal möchte ich sagen, ich habe deinen Namen gar nicht richtig ausgesprochen. Ne? Also wenn wir mal jetzt ganz korrekt sind, würde ich mich total freuen, wenn du jetzt mal richtig deinen Namen aussprichst, wie du heißt.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie rufen meine Eltern mich? Ruschen ist mein Name. Ja, manchmal, wenn ich es so selbst sage, ist es echt komisch. Ja. Weil ich ich bin 47 und bin in Deutschland geboren und der Name ist kurdisch. Und das spricht ja bekanntermaßen hier nicht jeder. Und von daher wurde immer schon Ruschen genannt.
Aber du stellst dich auch so vor, oder?
Ja, ich mache so eine Mischform, habe ich gemerkt. Ich traue mich nicht oder ich möchte mein Gegenüber, glaube ich, nicht überfordern, damit Ruschen zu sagen, weil ich weiß, dass der andere dann in Stress gerät und sagt, wie nochmal, was nochmal, oh Gott, das kann ich nicht. Und da bin ich, glaube ich, so höflich oder ich weiß nicht, oder
pragmatisch.
Pragmatisch auch, genau. Und dann sage ich so irgendwie Ruschen oder sowas. Ja, also das R zu rollen, das liegt ja auch nicht jedem, wenn er nicht mit dieser Sprache, mit diesem Alphabet aufgewachsen ist. Da habe ich schon Verständnis für.
Okay.
Aber ich freue mich auch, wenn es jemand versucht und das ist schon eine Wertschätzung und das fühlt sich dann irgendwie so gut an. Dann denke ich so, mein Name ist nicht falsch oder kaputt oder doof, sondern der ist eigentlich ganz schön, wenn man den richtig ausspricht.
Das stimmt auch und ich würde das auch machen, aber weißt du, was ich manchmal denke? Was denken denn die Menschen, die einen Namen haben, der schwierig auszusprechen ist und dann ist dann Gegenüber, der versucht das so und das ist dann so gewollt, aber nicht gekonnt, so ungefähr. Ist das nicht auch ein bisschen komisch? Also ich will dann so tun, als ob ich diese Sprache beherrsche oder den Dialekt oder was auch immer es dann gerade ist.
Ja.
Aber eigentlich gelingt es mir nicht.
Ah, okay, ich verstehe. Also willst du dich da nicht so anbiedern, ne?
Ja,
verstehe ich total. Ja, es ist eine komische Situation, die ich dann immer froh bin, wenn die einfach geskippt wird und überspielt oder was auch immer. Also ich würde auch nicht so ein riesen Ding draus machen, wie es manche andere machen. Mhm. Obwohl ich auch sagen muss, dass es mich ärgert, wenn Menschen sich Mühe geben, Namen von Menschen korrekt auszusprechen, die aus anderen Sprachen stammen, also die Sprache von Sprachen, die als privilegierter angesehen werden oder ein besseres Standing haben in der deutschen Gesellschaft. Also einen französischen Ribéry oder so irgendwelche skandinavischen Namen mit so einem O, mit so einem Strich da drin. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, aber ich glaube, besonders Fußballfans geben sich da schon Mühe, spanische Namen oder was auch immer korrekt auszusprechen. Und dann, wenn sie dann bei ihren Freunden oder Kollegen, die sie seit 100 Jahren kennen, irgendwie so denken, ach, ist total egal. Mhm. Das finde ich dann schon, das verletzt mich dann schon.
Okay, das war so ein kleiner Hinweis, kleiner versteckter Hinweis.
Nein.
Ruschen.
Nein.
Aber wir sind schon voll drin im Thema, weil natürlich der Podcast heißt ja die Geschichte deines Lebens. Und obwohl wir über tausende Themen sprechen könnten und vielleicht machen wir es auch noch im Anschluss oder in einer folgenden Sendung, wollen wir aber heute über dich sprechen und über deine Geschichte, die Geschichte deines Lebens. Und ich würde mich total freuen, wenn du einfach anfängst zu erzählen. Ich kann ja dir so einen kleinen Anfang machen und du hast ja gerade schon gesagt, du bist 47 Jahre alt.
Ja.
Und du bist in Duisburg geboren.
Yeah, Duisburg.
Und alle jetzt so, oh Gott.
Ja, ich bin auch eine von diesen Duisburgern, die irgendwie so einen komischen Lokalpatriotismus hat. Ich weiß auch nicht so genau, wo der herkommt, aber der geht auch nicht weg, auch wenn man wegzieht.
Ich weiß, ich kenne dich ja. Du wirfst es bei jeder Gelegenheit auch irgendwie in den Raum zu erwähnen, dass du aus Duisburg kommst. Das ist komisch, aber vielleicht ist, weil in Duisburg, vielleicht hat man so den den Drang, diese Stadt verteidigen zu müssen. Ja, also ein bisschen ist es ja stimmt. aber auch so, weil ich meine, die kriegt ja nun richtig ab, auch die Stadt. Ja, ne?
Genau.
Will man dann einfach sagen, aber da gibt's auch ganz viel Schönes. Gibt's auch bestimmt, ich arbeite ja schon seit Jahren da, aber ja, sagen wir mal so, ich lebe ja in einer ähnlichen Stadt. Und ich bleib dann auch in dieser Stadt.
Verstehe ich auch. Ja. Ich verstehe auch zum Beispiel, dass niemand nach Duisburg ziehen möchte. Es kostet mich Überwindung, das zu sagen. Aber also, dass man jetzt woanders wohnt und dann denkt, ja, Duisburg, da ziehe ich hin. Das fände ich auch crazy. Also, aber da ich ja da geboren bin und da aufgewachsen bin und da auf den Straßen von Duisburg laufen und Fahrradfahren gelernt habe und meinen ersten Kuss dort bekommen habe, ich weiß nicht, oder ich habe früher auch immer gesagt, ich kenne jede Taube beim Namen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube aber auch, da wir ja heute bei dem Thema sind, kann ich das direkt da einwerfen, dass das auch mit mir und meinem Leben, mit meiner Geschichte zu tun hat. Dahinter bin ich dann etwas später gekommen.
Ja, dann erzähl doch gerne mal. Wie kam es dazu, dass du in Duisburg geboren wurdest?
Ach so, okay.
Nicht bei Adam und Eva jetzt anfangen.
So weit anfangen, okay.
Nein, aber genau.
Nein, bei Ali und Songül können wir anfangen.
Bei Ali und Songül,
genau,
das sind
Adam
deine
und Eva nicht. Genau,
so, das sind deine
so viel
Eltern.
Zeit haben wir heute nichts.
Genau, also warum sind die damals nach Deutschland gekommen?
Ja, also Kurzversion, ich habe ja natürlich da ganz viel mit meinen Eltern drüber gesprochen und spreche immer noch und es tun sich wirklich auch immer neue Fragen auf, finde ich, im Laufe der Jahre. Aber die Grundgeschichte und die kurze Version ist halt, dass mein Vater das aus Abenteuerlust gemacht hat. Also er ist der Initiator, meine Mutter ist ihm klassisch gefolgt als Heiratsmigrantin und er ist der Gastarbeiter gewesen. Also damals bei Mannesmann in Duisburg ist er gelandet. Und das ist natürlich, das wäre jetzt nochmal ein extra Podcast natürlich. Die Story ist auch super interessant.
Aber erzähl ruhig so ein bisschen, nehmen wir uns gerne ein bisschen mit. Also wie das damals war, wann sind Sie rübergekommen? Wie alt waren deine Eltern da?
Ja, also mein Vater ist schon alt, also im Verhältnis zu mir. Also der ist 1945 geboren und 61 ist er nach Deutschland gekommen.
Wo ist er geboren?
In Diyarbakır. Ist auch so schwierig.
Ja, aber ich habe es mal live on air ausgesprochen und da war es richtig.
Cool. Nein, das ist natürlich auch schwierig, das verstehe ich total. Also meine Eltern kommen aus Diyarbakır, das ist in Südostanatolien, in der Türkei, an der Grenze zu Syrien. Und ja, und da geht es natürlich seit vielen Jahrzehnten schon hoch her, weil da ist die absolute Kurdenregion. Das ist also eine Kurdenmetropole, eine Millionenstadt inzwischen, die zu über 90% aus Kurden besteht. Und Kurden sind ja eine Minderheit in der Türkei. Mhm. Genau. Und die haben da natürlich politisch, ist da immer viel los, sehr, sehr bewegt und sehr kämpferisch auch sogar und auch ja mit Einsätzen der Regierung bis heute politisch, mit Absetzung von Politikern. Und das ist auch wieder eine Politikstory, die auch wirklich sehr spannend ist. Aber die prägt mich natürlich auch. Das habe ich auch später erst gemerkt.
Inwiefern?
Ja, das ist schon was anderes ist, wenn deine Eltern kommen aus der Türkei. Ah ja, sagt dann jeder, ja, Türkei, Türken. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, aber wir sind Kurden. Und dann wurde es schon so ein bisschen anders und komplizierter. Und ja, aber ich habe das auch immer gesagt, obwohl in meiner Verwandtschaft Türken und Kurden geheiratet haben und vermischt sind, die Völker, habe ich immer so ein bisschen trotzig auch im Teenie-Alter und auch später gesagt, ich bin Kurdin, weil ich dachte, das ist eine Minderheit, die auch sehr, sehr unterdrückt wurde und wird, nicht nur in der Türkei und das größte Volk der Welt ohne eigenen Staat auch. Ist und da habe ich mir gedacht, die muss man supporten, so also ne, dass ich dann so lieber sage, ich bin Kurdin, aber das heißt ja gar nichts, nicht, dass ich die Türkei nicht liebe und spannend finde und die, das ist die Heimat meiner Eltern und ich spreche auch fließend Türkisch und nicht Kurdisch, muss ich dazu sagen.
Wie warum?
Ja, das hat eigentlich auch mit meinen Eltern zu tun, dass sie beide Kurdisch sprechen, mein Vater sogar zwei Dialekte. Sazaji und Kurmanji. Aber miteinander haben sie halt Türkisch gesprochen, weil meine Mama kann nicht so toll Kurdisch. So kam das dann. Dann haben die miteinander Türkisch gesprochen, also Familiensprache war Türkisch. Und ja, und ich habe dann die ersten 3 Jahre meines Lebens auch nur Türkisch gesprochen und kein Wort Deutsch. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Total verrückt, da mein Kopf ja voll mit Deutsch ist, mit deutschen Buchstaben und Wörtern. Aber meine Mama kam ja hierher ganz jung mit 17, geheiratet meinem Papa und ist dann hier angekommen und konnte kein Deutsch. Und er ist arbeiten gegangen und wir waren zu Hause. Also kann man sich vorstellen. Und mit 3 kam man ja damals in die Kita. Da haben dann meine Mama und ich quasi gemeinsam Deutsch gelernt.
Oh, ja. Ja. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie hat deine Mutter denn dann Deutsch gelernt? Weil ich kenne sie ja, sie spricht ja Deutsch. Wann kam das? Also als du in die Kita kamst?
Ja.
Aber das ist ja dann, du bist ja hier geboren, das heißt, ja. Wenn du mit 3 in die Kita kamst wahrscheinlich, dann hat sie erst angefangen. Wie ist sie vorher
gekommen? Sie hat vorher schon gelernt. Das ist nur so der Punkt, glaube ich, wo es dann auch so ins Außen ging und wo sie dann auch viel mehr kommuniziert hat mit anderen in der Kita und mit Nachbarn und so. Aber vorher hat mein Papa wirklich, und dafür habe ich Beweise, der hat mir die Hefte vorgelegt in sorgfältiger Schönschrift, hat er so Hefte, so Vokabelhefte gemacht und Grammatiksachen und so, weil mein Papa war einer der wenigen wirklich aus der Generation der allerersten Gastarbeiter, die in einen Deutschkurs gegangen sind. Der hat da also richtig Geld für ausgegeben. Erzählt er bis heute noch, wie die anderen immer die Stirn getippt haben und gesagt haben, bist verrückt, warum gibst du denn Geld dafür aus? Wir hauen doch hier eh wieder ab, die ganzen anderen Männer, mit denen er gearbeitet hat.
War das so die, wahrscheinlich, ne? Also
ja, das die war Mentalität so die Denke.
Die Denke.
Ja, okay. Ja, genau. Das war die Idee ja auch von Deutschland. Die wollten ja, also der Staat hat ja ein Anwerbeabkommen gemacht, kommt her, bitte herzlich willkommen, aber ihr müsst nicht bleiben. Also ich glaube, das ist klar, dass das so gedacht war, ne?
Meinst du, dass dein Vater da schon ein bisschen weiter gedacht hat oder war es ihm einfach sehr wichtig, dass er akzeptiert wird und dass er integriert ist?
Gute Frage, aber
müssen wir ihn jetzt stellen.
Ja, genau, aber so weit gedacht, so ein Typ ist mein Vater nicht. Ich glaube nicht, dass er geplant hat, dann, wo er dann, also dass er schon überlegt hat, dass er 2025 immer noch hier lebt und Kinder und Enkel hat. Glaube, traue ich ihm einfach nicht zu. Dafür ist er so mehr so ein Mensch, der in den Tag so hineinlebt. Aber du hast recht, das wird es gewesen sein, so ein Standing in der Gesellschaft, was ich auch super gut verstehen kann. Das wäre für mich die Hölle. Und es ist auch ein Grund für mich, warum ich nie auswandern werde. Also dann in einer anderen Sprache mich unterhalten zu müssen, mich selbst auch darzustellen und nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde es auch total bewundernswert, wenn man es schafft. Selbst, ich meine, wir können beide Englisch halbwegs gut, aber trotzdem würde man doch immer, so ist meine Vermutung, wenn man auswandern würde und selbst wenn man die Sprache dann richtig gut auch kann, hätte ich immer die Sorge, dass ich mich aber trotzdem nicht richtig ausdrücken könnte, so wie ich es wirklich meine, weil ja es ist
dann die Nuancen fehlen ja auch einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt in meinem Alter nach Amerika ziehen würde und dann das so draufkriegen. Also vielleicht ist es auch Quatsch, was ich sage und Sprachwissenschaftler würden mir jetzt widersprechen, aber ich glaube, dass immer so Missing Link, sagt man ja, dass so irgendwas fehlen würde, beim Humor vielleicht oder auch bei Worten der Liebe oder der Wut oder so, also egal welche Emotion. Also ich denke, da fehlt was und ich merke das ja bei meinen Eltern auch. Wir wechseln ja auch oft, also ich versuche Türkisch mit meinen Eltern zu sprechen, weil ich habe ja nicht so viele türkische Gespräche, also bin ich da recht konsequent, wenn ich mit denen zusammen bin. Aber manchmal wechseln wir auch. Und da merke ich immer, dass meine Eltern ganz schnell ins Schwimmen geraten. Also auch nach so vielen Jahren noch. Da fehlt ihnen entweder das Vokabular oder die können dieses Gefühl, worüber sie gerade sprechen möchten, nicht in der ihnen, ja nicht fremden, aber immer noch ihrer zweiten Sprache nicht ausdrücken. Und dann geht's ganz schnell ins Türkische.
Mhm. Ja. Kann ich total gut verstehen. Ja, wir haken nochmal da ein, wo wir gerade stehen geblieben sind, dann, dass deine Mutter dann zwar auch schon vor deinem Kindergarteneintritt angefangen hat, aber dann so ins Außen auch gegangen ist. Und wie ging es dann weiter? Also nach dem Kindergarten, was hast du da gemacht? Bist du in die Schule gegangen?
Ach so,
ich wollte wieder zurückkommen zu dir.
Sorry, ja genau, die Story, genau, von Adam und Eva haben wir gesagt, ne? Genau, von Ali und Songe. Klar, ich bin in Duisburg-Neudorf aufgewachsen, das ist da, wo die Uni ist, alle und wo der Zoo ist. Also wenn man was über Duisburg weiß, dann vielleicht diese zwei Sachen. Und dann, genau, ich war im Kindergarten 3 Jahre, ganz brav, wie das damals so war, immer bis 11 Uhr, dann wurde man abgeholt und um 14 Uhr wieder gebracht oder irgendwie sowas Kompliziertes. Ja,
unvorstellbar heute.
Wahnsinn, ja, und ich glaube, ich wurde dann auch gar nicht mehr gebracht oder ich weiß es nicht mehr, was dann nachmittags war, aber total verrückt, wenn meine Eltern das so erzählen. Und dann bin ich in die Grundschule gegangen, an der Hebbelstraße, und dann bin ich zur Gesamtschule gegangen. Alles in Neudorf bis jetzt hat sich mein Leben da abgespielt. Und ja, ganz zum Schluss war ich aber auch noch ein bisschen auf dem Gymnasium.
Mhm.
Das ist auch so eine Story.
Ja, genau. Da will ich nämlich auch auf jeden Fall noch drauf hinaus. Und du bist zur Gesamtschule gegangen. Wer hat dir dazu geraten? Also wie war das Empfehlungsgespräch damals in der Grundschule? Erinnerst du dich dann noch dran?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber mir haben meine Eltern erzählt, dass ich eine Gymnasialempfehlung hatte. Und meine Eltern haben sich, kann ich heute so sagen, nicht getraut, mich aufs Gymnasium zu schicken. Aus verschiedenen Gründen. Einmal denke ich, weil sie eingewandert waren in dieses Land und das Bildungssystem auch nicht so gut kannten. Und dann hatten sie ja selbst nicht diese Art von Bildung, also Gymnasium, Abitur, Studium und sowas, also nichts Akademisches. Und obwohl mein Vater hat eine Fachhochschule besucht, das war schon ganz toll. Aber das hat denen alles so ein bisschen Sorge bereitet und Angst gemacht, dass sie als Eltern nicht mithalten können. Dass da Menschen sind aus akademischen Zusammenhängen, aus höheren Einkünften und dass sie dann da so als Eingewanderte mit ihrem Kind da so nicht gegen anstinken können oder so. Und das macht mich schon traurig, aber also dass sie so gedacht haben.
Aber du nimmst es ihnen nicht übel, oder?
Ja, hab ich lange. Ja? Ich habe lange gedacht, ich fand die Gesamtschule nämlich irgendwie im Nachhinein blöd. Ich fand jetzt nicht, dass die da so tolle Sachen gemacht haben oder die gefördert haben, besonders die weiter wollten und wobei denen klar war, die werden Abitur machen und danach nicht eine Ausbildung, sondern vielleicht studieren. Und ich glaube schon, dass ich zu denen gehört habe, so, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man da besonders. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass ich dann in der Oberstufe, in der 11. Klasse, da hat man noch so Fächer gewählt, so fürs Abitur. Mhm. Und als dann auch noch irgendwie was nicht klappte mit den Fächern, mit denen ich ins Abi gehen wollte, diese Leistungskurse genau, da bin ich dann auch so irgendwie so wütend und enttäuscht gewesen. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat oder wer mir da geraten hat. Vielleicht meine liebe Tante Bärbel, die hat mich dann nämlich auch begleitet zu Gesprächen an Gymnasien. Weil dann habe ich gesagt, so jetzt gehe ich aufs Gymnasium.
Und das finde ich so krass, weil wie du hast es ja jetzt genau beschrieben, ne? Deine Eltern waren ja eher so zögerlich, kommen aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Ich meine nicht nur, dass Akademikerkinder nur auf Gymnasien gehen können, ist natürlich klar, aber du hattest ja keine Vorbilder und du sagst, du hast es die ganze Zeit gespürt, dass irgendwie mehr in dir steckt und dass du mehr wolltest. Wie erklärst du dir, wo das hergekommen ist? Dass du dann wirklich sagst, boah, jetzt, ich finde das wahnsinnig mutig, erstmal, dass man so reflektiert ist und dass man dann wirklich losgeht und sich da kurz vor Ende der Schulzeit, man hat ja auch seine Freunde auf der Gesamtschule, wahrscheinlich hat es
ja. Ja, klar.
Und trotzdem ziehst du los und bewirbst dich und das ist ja auch nicht im ersten Durchgang gut gegangen.
Nee, ich weiß nicht, vielleicht weil ich 16 schon war, ne, ist man ja in der 11. Klasse so normalerweise und schon so ein bisschen weiter gedacht habe. Ich weiß nicht so genau, ich kann mich nicht so richtig erinnern, aber ja, das war wirklich, erstmal war ich, glaube ich, mutig und dann bin ich direkt so abgestürzt, weil das erste Gymnasium, wo ich dann da saß zur Studienberatung, so ganz, so ganz aufgeregt und fröhlich irgendwie, die haben dann direkt, da sind wir jetzt bei diesem Bildungsthema natürlich und Durchlässigkeit und so ein Bildungssystem und die hatte dann da diese Stufenleiterin, hatte so das, die Vorstellung, dass wenn man, man sollte schon von Anfang an am Gymnasium sozialisiert worden sein und wenn sie jetzt von der Gesamtschule kommen, dann sollten sie besser da bleiben. Also den Satz habe ich noch so in den Ohren, ne? Und das fand ich so schrecklich.
Das ist auch ja. Ganz schlimm, oder?
Ich weiß auch nicht, was sie damit sagen. Also die Gesamtschule ist ja auch kein Abschaum. Also das klang so. Ja, das klang total schlimm.
Ist eher elitär und abwertend,
ja,
auch,
ja,
einfach, ne?
Genau. Ja.
Ja.
Und da bin ich dann zum Glück auch nicht, kann ich jetzt einfach so, sage ich jetzt mal zum Glück, ich wollte da unbedingt hin, ne? Das war so das Gymnasium in der City, so wo damals auch aus der Grundschule die guten Mädchen hingegangen sind, die gute Noten hatten und da wollte ich auch hin und habe ich mich da so gesehen auch einfach. Ich weiß auch nicht wieso. Und ja, und dann, ich weiß nicht, wo dann der Tipp herkam, dass bei uns in Duisburg Hochfeld, das Viertel kennen vielleicht auch manche.
Kennen wir
aus den Nachrichten leider. Also es ist nicht Marxloh. Hochfeld ist direkt neben Neudorf und ganz nah an der Innenstadt und war auch mal ein cooler Stadtteil. Studentenstadtteil mit multikulturell geprägt und der ist dann wirklich auch abgekackt. Aber da ist ein Gymnasium und das ist das Mercator-Gymnasium und die sind wohl ein Aufbaugymnasium. Und das heißt, die nehmen gerne oder die müssen oder wie auch immer Kinder aus anderen Schulformen annehmen. Das war so ein bisschen wie die Resterampe, habe ich mich erst gefühlt und dann war ich da ultra glücklich.
Ja.
Es war eine ganz tolle Zeit, 2,5 Jahre an diesem tollen Gymnasium. Mit super Programm und tollen Lehrern und super Erlebnisse von der Schülerzeitung über die Theater AG, Amnesty International Gruppe und alles.
Genau, und jetzt ist man ja geneigt zu sagen, ja, dann sollte das so sein, dann war das okay mit dem, dass sie dich da erst abgelehnt haben, weil wer weiß, ob du da so eine gute Zeit gehabt hättest. Trotzdem können solche Sätze ja wahnsinnig traumatisch sein und vor allen Dingen auch ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl machen, weil die Information, die da ja so ein bisschen drin gesteckt hat oder das, was man da so selbst rausziehen könnte, ist ja, du bist nicht gut genug.
Ja.
Du bist nicht gut genug.
Stimmt.
Und das ist ja so ein Gefühl, was dann auch bleibt. Ne? Gerade im Schulkontext ist ja nun mal die prägendste Zeit. Und wenn da solche Sätze kommen, jetzt ist es zwar gut gegangen, das kann man so im Rückblick ja auch sagen, aber hätte man sich auch sparen können, glaube ich.
Ja, es bleibt ein schlechtes Gefühl.
Stimmt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und genau, du hast dann dein Abitur gemacht und dann wusstest du sofort, was du beruflich machen möchtest und ob du studieren möchtest oder nicht?
Ja, ich glaube, ich wusste, das haben ja viele so, ne, dass ich studieren möchte, aber nicht was.
Echt? Guck mal, und das hatte ich noch nicht mal. Ich habe immer nur gedacht, noch 5 Jahre zu Hause wohnen? Das geht nicht.
Also, nee, das mit dem Zuhause wohnen wollte ich auch auf jeden Fall vermeiden.
Ja, und das ist kein Bashing gegen unsere Eltern, aber wir wollten selbstständig sein einfach.
Ne? Ja,
und
auf jeden Fall.
Und 5 Jahre ist einfach eine lange Zeit, wenn man so drüber nachdenkt.
So hast du gedacht, das ist sehr interessant.
Ja, ja, ja. So und das, ich habe es schon mal ein paar Mal hier an dieser Stelle auch gesagt und ich dachte einfach, dass ich es auch vielleicht nicht könnte irgendwie. Und dann der andere Grund war dann aber auch, was will ich denn mal werden? Also was ist denn mein Berufswunsch? Das finde ich total schwierig nach dem Abitur oder auch schon vor. Es gibt ja Leute, die wissen das so ganz lange schon, was die werden wollen. Ich bewundere das immer.
Ja, ich auch.
Die ziehen das dann so straight durch und dann sind die nicht selten ja auch lange glücklich dann in ihrem Beruf. Und ich bin so geschwommen. Ja, also ich war wirklich so ganz in so einem Ungewissen, also so total haltlos. Ich hatte gar keine Ahnung, habe dann ja irgendwas gewählt, einfach was okay war, wo ich aber tief in mir drin ja wusste, das ist nicht so der Weg. Und jetzt natürlich die Frage an dich, wann wusstest du das und was hast du dann gemacht?
Ich finde das total interessant, dass dich das quasi, dieses Lostsein, Schwimmen davon abgehalten, oder dass du gesagt hast, oh Gott, nicht das. Weil bei mir war es eher so ein Anker im Wasser, also so ein Rettungsring, ich studiere erstmal. Dann schauen wir mal weiter. Aber dann ging es ja darum, so, was studiere ich denn? Und aus irgendwelchen Gründen, ja, was heißt aus irgendwelchen Gründen, es hat ja immer alles so einen Kern. Also ich habe immer gerne gelesen und geschrieben. Also das war so mein Ding und ich konnte auch Sprachen und sonst konnte ich in der Schule die anderen Sachen nicht so toll. Aber so hat es gereicht, wie gesagt, fürs Abi und alles. Und dann dachte ich so, ja, und offensichtlich wollte ich senden. Also das ist auch so, das Wort habe ich jetzt auch gerade erst so dafür entdeckt. Ja, das habe ich neulich gehört und habe gedacht, das passt auch zu mir. Ich sende ja auch gerne.
Ja.
Und ich glaube, dann dachte ich, senden kann man in Sendungen, in den Medien. Also fing ich an zu gucken, was es für Studiengänge gibt, die damit was zu tun haben, die das berühren. Und das waren dann halt damals in der Zeit halt Journalismus natürlich, dann Medienwissenschaften, Publizistik, Theater, Film und Fernsehwissenschaften, genau, Germanistik dann natürlich als Basis und diese ganzen. Dann habe ich mich da wild beworben überall in Münster, Düsseldorf und ich weiß nicht wo und in Essen auch. Und da bin ich aber überall abgewiesen worden, weil das war anscheinend so in Mode. Es waren überall heftige NCs drauf.
Hattest du so ein gutes Abi?
Ich hatte so ein 2,5er Abi.
Boah, Respekt.
Ich finde es nicht schlecht, oder?
Ist doch gut, ne? Viel besser als meins.
Ja, aber nachdem ich das dann erlebt habe, habe ich dann, glaube ich, nie wieder damit so angegeben, weil dann dachte ich so, 1,5 wäre gut gewesen. Also es war so, ne? Und viele dieser Studiengänge sind, glaube ich, immer noch mit NCs belegt. Ne? Ich weiß nicht,
weiß, aber Journalismus. Ich weiß immer nur bei Jura und Medizin, glaube ich. Medizin ist ganz schlimm. Sonst weiß ich es nicht. Doch, wobei mein Studiengang hatte auch einen hohen NC.
Ja.
Das wusste ich aber gar nicht. Ich habe mich einfach darauf beworben dann ja irgendwann. Und das war so ein bisschen wie so ein Bewerbungsverfahren. Auch ich glaube, man musste so ein Anschreiben auch dabei. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Klar, ich hatte so 2, 3 Wartesemester. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, ach, man muss dann 1er NC haben, ist ja interessant. Und die saß trotzdem mit dabei.
Ja, super.
Also komisch, ne? Wie es manchmal läuft.
Ja.
Denke ich auch im Nachhinein, sollte so sein, dass ich da vorher ein bisschen mich verfahren hatte.
Ja, sonst wird man sich ja gar nicht bewerben,
genau.
Vielleicht.
Ne? Ja.
Also genau, ich hatte mich, glaube ich, auch auf Sachen eher beworben, die so 2,0 oder so als NC hatten. Oder genau, ich hätte auch Wartesemester in Kauf genommen, aber es kam halt alles irgendwie anders, weil es kam nichts und es war nichts und ich hatte das natürlich auch wieder prokrastiniert und der Studienbeginn näherte sich so, ne? Es ist immer Oktober, ne? 1. Oktober für Erstis und ich dachte, scheiße, und ich hatte halt auch den Plan, dass ich zu Hause ausziehe und meinem kurdischen alten Papa, der das gar nicht kennt, dass irgendjemand einen Zentimeter aus der Wohnung rausmacht, bevor er geheiratet hat, dem dann sage, ich gehe jetzt studieren in Düsseldorf, in Köln, in Münster, in was gibt's noch? Also hätte auch noch weiter gerne weg sein können. Und das war mein Plan und der war dann echt gefährdet, als diese Absagen bekam.
Und wann hast du dann eine Zusage bekommen?
Ja, dann bin ich ja irgendwie gar nicht. Ich bin dann zur Uni Duisburg gegangen, irgendwie ein paar Wochen vor Studienbeginn und habe gesagt, ich habe nur Absagen, ich möchte aber studieren. Was haben Sie denn ohne NC? So richtig dumm, ne? Wenn ich jetzt so denke, also was hat die Studienberaterin gedacht von mir? So, der ist egal, was sie studiert.
Ja, das kann eh nichts werden, ne?
Genau, geben Sie mal irgendwas. Dann
haben wir die BAföG nie zurückzahlen können.
Genau, habe ich aber, yeah. Und dann hat die mir echt so einen Zettel vorgelegt, wo die NC-freien Studiengänge drauf waren. Also hier können Sie sich was angucken. Dann habe ich mir was angekreuzt. Das war dann Germanistik und Psychologie. War damals mal kurzzeitig in Duisburg ohne NC. Und dann hat sie gesagt, ja, in der Kombination geht das aber nur als Lehramtsstudien, weil die hatten Psychologie nur. Da habe ich gesagt, nee, dann geht das nicht, ich will ja nicht Lehrerin werden. Dann hat die mich echt bequatscht. Vielleicht hatte sie das Gefühl, sie müsste mir mal ein bisschen den Weg weisen. Aber machen Sie das doch und überlegen Sie doch mal. Und wenn Sie dann sind Sie Lehrerin, dann können Sie immer noch überlegen, ob Sie das machen wollen. Hat die mich wirklich so da breit gequatscht, dass ich dachte, ja gut, dann studiere ich halt Lehrerin. Also ich wusste ja nicht, was das bedeutet. Ja, habe ich gemacht. Habe ich sogar durchgezogen.
Aber du hast, gut, du warst nicht im Ref, aber du hast
dein Staatsexamen. Nein, ich habe das erste Staatsexamen. Das zweite gibt es nur, wenn man im Referendariat.
Genau.
Ja. Ja.
Gilt das dann trotzdem als abgeschlossenes
Studium? Ja, auf jeden Fall.
Ist es so wie auch Volljurist, wenn man das erste Staatsexamen dann nur hat? Ist das so ähnlich?
Da kenne ich mich nicht aus, aber das ist auf jeden Fall ein abgeschlossenes Studium.
Das war nur Spaß. Ja. Ich weiß. Ich wollte dich nur verunsichern.
Ich muss nochmal zurück und das abschließen.
Kennst du diese Träume, die man manchmal hat, dass man nochmal im Abi sitzt? Manche haben das ja an der Uni.
Ja.
Ne? Und ich habe das im Abi. Und dann vor allen Dingen habe ich immer ein Mathe-Abi. Ich habe natürlich keinen Mathe im Abi gehabt, aber ich träume dann davon und schaffe es nicht. Ich bin dann wirklich, und das ist ja schon 25 Jahre, oder wie lange ist es her? Nee, noch nicht ganz, aber so ähnlich.
Ungefähr.
Träume mal davon. Kennst du das auch?
Also das nicht. Ich träume jetzt, wenn es sehr stressig ist auf der Arbeit, von so Jobsachen, dass ich so Abgaben verpasse und unpünktlich bin. Und das sind aber auch so meine Probleme.
Deine Themen, ne?
Meine Themen.
Du kamst fast pünktlich heute
rum. Eine Deadline ist dazu da, um überschritten zu werden. Ja, genau. Boah, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Genau, weil ich wusste, wir haben nicht so viel Zeit. Und ja, diese Zeitfenster, ne, so auch als Berufstätige, auch Mamas und wir haben ja immer so Fenster, die wir dann uns gegenseitig öffnen.
Hallo. Und dann schließen die sich aber.
Und dann schließen die sich wieder so.
Wie dieses Fenster bei How I Met Your Mother, kennst du, wo der Ted, heißt der Ted, jahrelang darauf wartet, dass die Nachbarin sich meldet, dass das Fenster aufgeht oder die Tür aufgeht, weil dann die eine Frau, die er unbedingt haben will, wieder Schluss gemacht hat mit irgendjemandem. Und dann immer, wenn das Fenster sich auf irgendwie, ich muss immer daran denken, nach dieser Rede.
Dann darf man kommen, oder was? Ja, wenn das Licht noch brennt, dann kannst du noch klingeln oder so.
Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, wir schweifen ab. Auch das ist sehr typisch für uns, weil wenn wir uns treffen, das ist immer der Wahnsinn, oder? Wir haben auch schon so häufig gesagt, lass uns doch mal einen Podcast zusammen machen. Ja. Wir haben es nicht zusammen geschafft, in dem Sinne. Ich habe es dann einfach mal angefangen.
Ja, also mega.
Jetzt bist du hier und jetzt,
ich bin stolz auf
jetzt
dich.
Machen wir weiter.
Ja,
weil
cool.
Wenn wir uns treffen, dann reden wir und wir reden, wenn wir wirklich alleine sind untereinander, dann reden wir auch in einem Tempo, dann können wir in einer Stunde 37 Themen abarbeiten. Ja. Das war bis ganz in die Tiefe. Ich finde es so.
Eigentlich rappen wir.
Ja, genau, ja, eigentlich schon. Ne?
Wir rappen dann so unser Leben so uns gegenseitig hin.
Aber
das kann man immer
mit jedem. Ja. Nee, und ich weiß nicht, ob man das den Zuhörern auch immer so zumuten kann.
Nee, jetzt sind wir ja gerade wirklich.
Jetzt sind wir sehr abgekommen.
Ja.
Aber jetzt, wir kommen wieder zurück.
Ja.
Das schaffen wir auch.
Ja, schaffen wir. Aber das ist ja das Coole, dass wir das heute echt schaffen. Ich bin ganz erstaunt. Also, aber
cool.
Konzentrieren uns beide.
Wir sind ja auch professional hier. Also
ja.
Das ist ja auch ein bisschen unser Job dann.
Stimmt.
Deswegen. Und in dieser Stimmung ist man, obwohl, es ist ja meine Sendung, ich kann machen, was ich will, aber trotzdem ein bisschen Rahmen braucht es ja auch.
Ja.
Ja, also wir waren bei deinem abgeschlossenen, fast anerkannten Studium.
Hallo.
So, wie ging es dann weiter? Du hast ja schon während des Studiums, glaube ich, hast du schon angefangen?
Ja, genau.
Ja.
Dann noch ganz, genau, dann war das so, oh Gott, das ist nicht, dass es so langweilig ist. Ich muss kurz
erzählen. Ich finde es mega interessant.
Und, nein, ehrlich. Und dann, weil die Sache ist ja die, das ist ja, das haben ja viele, wie bin ich zu dem Job gekommen? Jeder hat ja so seinen Weg, wie er dann zu seinem Traumjob gekommen ist. Oder?
Haben wir schon erwähnt, dass du auch Journalistin bist, so wie ich?
Nein,
okay.
Ich dachte, wir halten das noch geheim.
Achso, wir halten das
nein.
Noch.
War Spaß. Nein, dachte ich
nein. 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 Also, okay.
Alles gut. Nein, das kommt ja jetzt genau, weil ich dann ja in dieser, ich war ja in der Schülerzeitung natürlich am Mercator-Gymnasium. Ich war Chefredakteurin.
Geil.
Einmal Chefredakteurin.
Einmal. Ich hätte mir Visitenkarten drucken lassen sollen.
Und da wusste ich ja schon so, dass sowas cool ist und Spaß macht. So ein zusammengetackertes Heft mit Werbung vom Billard-Club da um die Ecke. Nein, aber irgendwie, wie gesagt, dieses Senden und so. Aber bei mir ging das immer viel über Schrift. Also. Und dann habe ich gedacht, die wollen mich alle nicht an den Unis. Ich mache trotzdem was mit Medien. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt ein Praktikum. Im ersten Semester mache ich ein Praktikum bei der Zeitung. Im zweiten beim Radio und im dritten beim Fernsehen. Und ja, Duisburg ist ja eine Weltstadt. Wir haben ja alles, ne?
Genau. Vor Ort, genau.
Genau. WDR zum Beispiel, dick und fett. Und Radio Duisburg und dann die WAZ natürlich, ne? Als größte Regionalzeitung Deutschlands.
Mit ja, schön. Ihrer Werbung hier
mit ihrer Filiale. In der Watz, in Duisburg, genau. Ja, das ist mein Leben. Das ist echt mein Leben. Verdammt, das ist mein Leben. Oh Gott. So kann man es auch, je nachdem, wie man den Ton, wie man den Tonfall ändert bei dem Satz.
Klingt,
das ist mein Leben, genau. Und dann das erste, also erstes Semester, erstes Praktikum in den Semesterferien, 4 Wochen, Watz-Redaktion Duisburg. Und eigentlich war ich 5 Minuten nur da. In der Königstraße damals in der Redaktion, bin da hochgehüpft, diese Treppe völlig aufgeregt und dann war ich da, hab die Leute kennengelernt, hab meinen ersten Text geschrieben und der wurde veröffentlicht.
Oh.
Mit meinem Kürzel, damals war ja Understatement total angesagt, das ist ja jetzt auch echt schon ein paar Wochen her und ein paar Jahre und die der Journalismus hat sich ja auch stark verändert und damals war immer nicht den Namen nennen und so weiter und dann stand da nur so Ruß, so als ganz kleines Kürzel rechts unten in der Ecke, aber ich war so stolz, also nicht nur stolz, ich war auch, es war nicht so stolz, so angeberisch, sondern ich war so glücklich und ich hatte was gefunden und ich habe gedacht, ich gehe hier nie wieder weg.
Bin ich auch nicht.
Und da sitzt sie immer noch. Andere
da sitzt sie immer noch.
Jetzt in einer anderen Arbeitgeber.
Ja, genau. Ja, genau. Also war ich freie Mitarbeiterin das ganze Studium über. Nach dem Studium kein Referendariat, sondern Volontariat gemacht an der Journalistenschule Ruhr, die damals so hieß und zur WAZ gehörte.
Und dann bin ich tatsächlich allen Ernstes Redakteurin geworden. Was immer noch so ein komischer, das ist ja so ein Titel auch, ne? So ein,
ja, das ist,
passt das zu mir? Ich frage mich das manchmal.
So. Ja, und das war ja früher auch wirklich was Besonderes, ne? Weil du konntest ja erst Redakteurin werden, wenn du jahrelang als freie Mitarbeiterin da gearbeitet hast, dann musstest du 2 Jahre volontieren und dann wurdest du Redakteurin. Und das war dann schon was Besonderes, weil ich meine, es war eine Festanstellung, ein unbefristeter Vertrag.
Genau.
Und man hatte dann, ja, hat man da mehr Verantwortung. Ja, klar, man hatte mehr Verantwortung auf jeden Fall. Und das war wirklich was Gutes. Heutzutage wird Hinz und Kunz leider eingestellt, muss man echt so sagen.
Ja, es wird so ein bisschen hinterhergeworfen.
Es wird dann hinterhergeworfen. Mhm. Aber wir kommen halt noch, und jetzt klingen wir wirklich wie Oma und Opa oder wie 2 Omas hier. Wir kommen halt noch
aus der Zeit. Ich sage immer Tante.
Okay.
Oma will ich noch nicht.
Nee, okay. Wieso 2 alte Tanten? Damals, zu unserer Zeit, war das noch was Besonderes und heute.
Ja, aber.
Die jungen Leute,
genau.
Die
müssen nichts mehr leisten.
Nein,
nichts mehr.
Aber so ein bisschen ist es ja so. Erstmal.
Auf einer Ebene ja.
Ne?
Und auf anderen natürlich wiederum nicht, weil du musst jetzt andere Skills auch mitbringen, die wir vielleicht nicht alle haben. Also du natürlich schon.
Du machst einen Podcast. Hey,
fancy. Und die ganze Technik, die hier blinkt,
das ist echt irre für mich.
Wir verschweigen, dass gerade der Computer ausgegangen ist. Ist er?
Ja, der ist, wurde schwarz. Ich weiß nicht, ob es drauf ist. Ist ja aber nicht schlimm. Ja.
Okay, kriegen wir hin. Du schneidest. Nein, du lässt schneiden.
Ja.
Aber, aber trotzdem finde ich es mega, dass du dich da von diesem Papier und Block und Stift gelöst hast. Und
ja, das mein komplett. Ich benutze immer noch Block und Papier.
Natürlich, auf jeden Fall. Du schreibst wunderschön, habe ich ja gerade gesehen. Mhm. Aber die, ich meinte, dass du da auch von Abstand nehmen kannst und auch dich mit anderen. Du hast ja auch Radio, Fernsehen und alles gemacht und jetzt Podcast. Das ist schon ein Schritt. Also wenn man wirklich anders in seinem Job anders gelernt hat.
Ja, ich weiß, was du meinst und vielen Dank für die Blumen. Aber es ist ja, du hast ja gerade schon selbst gesagt, du hast ja auch Praktikum beim Radio gemacht. Ich weiß gar nicht, beim Fernsehen.
Ja, habe ich auch gemacht.
Mhm. Und grundsätzlich, also du moderierst manchmal Veranstaltungen. Also das ist ja schon auch irgendwie dein Ding. Radio hat dir ja auch Spaß gemacht. Also
ja,
du hast dich nur einfach bewusst dann für das Printmedium entschieden. Ne? Du könntest aber auch die anderen Sachen. Also
ich hätte abbiegen können, ein paar Mal.
Das kannst du auch immer noch.
Ja, das sagst du immer, ne? Genau.
Ja, kannst du auch.
Bin so konservativ.
Das ist hier der erste Schritt.
Genau.
Nein, aber
ein neues Leben, ja.
Ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen, weil ich das wirklich so bewundernswert finde, dass du das so klar wusstest, dass du da, du gehst an die Uni und sagst dann so, im ersten Semester mache ich da Praktikum, im zweiten da, im dritten da, dass du das so klar weißt. Wie erklärst du dir, weil man muss es, um nochmal drauf zurückzukommen auch, ne, zu deiner Biografie, da war ja niemand, der dir das vorgelebt hat. Klar, du hast natürlich auch Leute dann kennengelernt an der Schule, dann irgendwann auch an der Uni, aber wie erklärst du dir das, dass du so mutig bist und so offen und so, ja, und dann auch so viel Selbstvertrauen dann ja hast, das zu machen, weil da gehört ja trotzdem irgendwie was dazu, weißt du? Und ich weiß jetzt nicht, deine Eltern haben dich doch, glaube ich, zwar unterstützt, aber die konnten dir in dem Sinne ja nicht richtig helfen.
Nein, das zieht sich durch meine Biografie wie bei fast allen Migrantenkindern, ne? Genau, also oder Arbeiterkindern, dafür muss man ja nicht migriert sein. Die Eltern, die selbst nicht diese Bildungsbiografie haben, die verstehen das nicht. Und da können die dich lieben noch so sehr und auch stolz auf dich sein und alles toll finden. Aber die stehen dann immer so ein bisschen am Rande und klatschen so ein bisschen Applaus. Aber die können dir nicht bei den Hausaufgaben helfen oder bei der Anmeldung zur Uni oder zur Bewerbung. Und ja, da weiß ich auch nicht. Da ist was in mir gewachsen anscheinend beruflich. Das finde ich auch erstaunlich. Das war so einmalig in meinem Leben, glaube ich, dieser Drang dahin, da zu dem hin, was ich kann. Und das ist ja auch so eine Rettung, finde ich, im Leben, ne? Wenn man, ja, ich glaube, ich hätte auch Angst davor gehabt, irgendwo hinzugehen beruflich zu etwas, was ich nicht kann und nicht liebe und nicht mit Herzen mache und dann, dass das immer anstrengend ist, ein Leben lang. Ist doch viel klüger, irgendwo hinzugehen, aber das war instinktiv.
Ja, wollte ich gerade sagen, das hast du ja nicht bewusst so gemacht,
weil das weiß man mit den Praktika, das war mehr so ein Gag, glaube ich, so. Das war so ein bisschen Trotz, dass ich in das Studium nicht reingekommen bin, dann gehe ich trotzdem zu den Medien, auch wenn die Unis mich nicht wollen. Das hatte ich mir so aus Quatsch ausgedacht und ja, weiß ich auch nicht.
Wenn du dir jetzt so deine Eltern anguckst, man setzt sich ja, wenn man älter wird und manchmal auch so in so einer Midlife-Crisis oder ähnlicher Identitätskrise ist, setzt man sich ja auch so ein bisschen mit seinen Eltern auseinander, manchmal auch schon viel früher, ne?
Ja, total.
Und du hast ja auch schon darüber geschrieben, es gibt ja einen ganz berührenden Text, den du über dich und deinen Papa geschrieben hast oder über, hauptsächlich über deinen Papa, glaube ich, ne?
Ja. Mein Vater, der Gastarbeiter.
Ja, ne? So heißt er. Kann man noch abrufen.
Ja.
Können wir den auch, können wir in die Shownotes packen?
Gerne.
Und ja, wie würdest du deine Eltern auch so denken, kannst du dir vorstellen, dass du das von jemandem hast oder dass sie dann auf irgendeine Art und Weise dann ja doch auch dein Vorbild waren, ohne dass man das vielleicht immer die ganze Zeit so wusste?
Ja, stimmt. Das habe ich so noch nicht überlegt, aber klar, diese Charaktereigenschaften meinst du, ne? Klar, man ist ja ein Mix aus seinen Eltern und da ist schon ganz viel Willensstärke in der Familie und auch, ja, also auch mangelnde Impulskontrolle, aber wenn man es positiv sieht, halt auch so ein Wille und so ein, ja, das stimmt.
Ja, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wir sind vorhin schon weitergegangen und ein bisschen gesprungen. Du hast gesagt, dein Papa hat beim Mannesmann gearbeitet, was hat der gemacht, wie viele Jahre und was hat deine Mama gemacht beruflich?
Ja, also genau die Jahre kann ich jetzt nicht sagen, aber das war so der Start und da hat er auch lange gearbeitet und er kam mit einem Beruf und das war schon was Besonderes zu der Zeit, weil er war gelernter Maschinenschlosser. und hatte so eine Fachhochschule besucht schon und kam also qualifiziert. Also er musste jetzt nicht unbedingt jetzt wie die meisten direkt unter Tage gehen und schuften oder ins Stahlwerk und also so, er hatte, glaube ich, einen etwas schickeren Job und hat da rumgerödelt an Maschinen. Ich weiß es nicht.
Du weißt gar nicht genau, was dein Vater
macht. Es gibt auch so ein super cooles Foto. Ja, das ist auch in meinem Artikel. Mein Vater, der Gastarbeiter, der, das ist so ein super geiles 70er-Jahre-Foto einfach, wo er da in so, nicht Blaumann, in so einem Graumann, glaube ich, in so, an so einer Riesenmaschine steht. Ich habe keine Ahnung, was da. Also, wie gesagt, Maschinenschlosser. Und meine Mama hatte nämlich auch was gemacht. Die war nämlich mal 2 Jahre oder so zu Besuch bei ihrer Schwester. Zu Besuch ist gut, ne? Die wurde einfach mal dahin geschickt für 2 Jahre nach Ankara in die Hauptstadt der Türkei und hat da so einen Nähkurs besucht. Also nennen wir es mal Ausbildung, ne? Also sie ist Schneiderin.
Warte mal, wann wurde sie dahin geschickt? Warst du da schon auf der Welt?
Nein. Also noch vorher, noch vor 17.
Vor 17.
Also mit 15 oder so. Und dann hat sie da das Schneiderhandwerk gelernt. Und ja, das war auch schon was Tolles. So. Also sie kam auch mit so einem Beruf quasi. Also da waren wir so ein bisschen, waren die schon so ein bisschen privilegiert. Und meine Mutter hat dann auch später so eine klassische türkische kleine Änderungsschneiderei eröffnet in Duisburg und hat die auch 10 Jahre lang erfolgreich geführt, bis sie dann nochmal, ganz spät nochmal mit meinem kleinen jüngsten Bruder schwanger geworden ist. Da hat sie das dann aufgehört. Und ja, und so haben meine Eltern hatten die so einen ganz guten Start, glaube ich. Aber trotzdem natürlich nicht, also nicht auf Rosen gebettet. Also meine Eltern sind auch in eine Wohnung gezogen. Mein Papa hatte die halt angemietet und dann kam meine Mutter halt aus der Türkei zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem relativ fremden Mann. Das war der Nachbarsjunge, der aber immer in Deutschland war und nur so in den Sommerferien kam. Hat sie den, also die wollte das wohl auch, sagt sie. Das war jetzt nicht so erzwungen oder arrangiert. Er hat gefragt und sie war ganz begeistert. Sie fand ihn toll. Und dann kam sie mit diesem wildfremden Mann, würde ich jetzt sagen, in ein wildfremdes Land mit einer wildfremden Sprache, Kultur und Religion. Und dann sind die in so eine Dachgeschosswohnung gezogen. Und wie ich jahrelang nicht wusste, die hatte mein Vater von so einem älteren Ehepaar oder von einer alten Dame komplett möbliert, angemietet. Deshalb hatten wir auch so uralte so Vitrinen, an die ich mich noch erinnere, so Buffetschränke, so richtig deutsch aus, so altdeutsch.
So Gelsenkirchener Barock.
Ja, genau. Sagt, ne? Ja. Genau. Und das war mir gar nicht so klar. Auf diesen Fotos da, wo ich meine Kindergeburtstage da gefeiert habe, da in der Mini-Butze in den 54 Quadratmetern oder so, wo wir dann später auch zu viert gewohnt haben. Also so toll war das jetzt nicht alles. Ist jetzt nicht so der iranischer Arzt, der mit seiner Familie eingewandert ist, jetzt ein Klischee-Rassismus. Aber das gibt's einfach häufiger in der Kultur. Und in dem Schwung, in dem mein Vater gekommen ist, waren halt viele so ganz, ganz einfache Arbeiter, die wirklich Drecksarbeit auch machen mussten. Und da war mein Vater halt ein bisschen besser dran, das wollte ich nur so.
Ja. Okay. Genau, aber du hast ja schon gesagt, also man würde jetzt von außen auch erstmal denken, so Vorzeigemigranten oder auch die Integration verlief ja sehr gut, ne, für die.
Ja.
Aber was sind dann doch Herausforderungen, wenn man sich dann das alles mal so anguckt? Also vielleicht für deine Eltern, aber auch, es geht ja dann, ist ja immer generationsübergreifend.
Ja.
Also was nimmst du auch noch mit aus dieser Geschichte?
Ja, super Frage. Können wir direkt so ein bisschen in die Gegenwart kommen, genau. Aus der Vergangenheit. Also was war der erste Teil der Frage nochmal?
Welche Herausforderungen?
Genau, meine Eltern, genau. Also mein Papa, wie gesagt, war so ein Typ, ich will hier ankommen, ich will hier mitmischen, ich will hier Freunde haben, Spaß haben, Leute kennenlernen, auch deutsche Frauen. Dann hatte er eine Freundin, eine Deutsche, und dann war er im Betriebsrat bei meines Mann und war auch so ein Sprachrohr für die, die nicht Deutsch konnten, die nicht. Also er ist in diesem Deutschkurs gegangen, dann hat er extra nicht da gewohnt, wo die ganzen Kumpel, die haben ja erst in so Unterkünften gewohnt, in Sammelunterkünften, dann ging es in die eigenen Wohnungen und dann hat er gesagt, nee, ich gehe nicht nach Hochfeld, wo da meine tolle Schule war. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, aber dieser Stadtteil ist so makelbehaftet und die Schule war wirklich toll. Und damals zogen die dann da aber alle hin, weil da günstiger Wohnraum war. Und er hat gesagt, ich ziehe nach Neudorf. Deshalb bin ich da halt aufgewachsen. Und dann war da kein Türke weit und breit, ne? Also für meine Mama war das auch schlimm, glaube ich. Aber er wollte halt, die Kinder sollten direkt vernünftiges Deutsch lernen und nicht nur unter türkischen Kindern aufwachsen. In meiner Klasse war auch nur Nesrin, glaube ich, meine türkische sprachige Freundin, und das war's. Ja, die 80er halt, ne? Und genau, und das waren so, die Voraussetzungen waren eigentlich gut. Also viel Kontakt dann zu Deutschen, deutsche Nachbarn, Freunde, durch den Laden von meiner Mutter, die hunderte, tausende alten Damen, die meine Mutter kennengelernt hat in Neudorf, die alle ihre Hosen und Jacken und Kostüme zum kürzen Längenweiten brachten. Und also da waren wir so sehr eingebettet. Also das war dann sehr gut für Integration, wie man das quasi so von außen betrachtet benennt. Aber ganz viele andere Dinge sind genauso wie bei Kindern, die in Meiderich oder Marxloh, ich nenne jetzt mal Duisburger Stadtteile, wo viele türkische Einwanderer gelebt haben und ihre Kinder aufgezogen haben. Also vieles emotional zum Beispiel, würde ich sagen, ist bestimmt kein Unterschied. Die Kinder sind anders aufgewachsen. Ich hatte viel meine Ruhe. Also es hat nicht ständig mal jemand meinen Vater angetippt und gesagt, guck mal deine Tochter an, wie sieht die denn aus? Oder wie läuft die denn rum? Oder so dieser Stress, den dann da sich gemacht wurde von Migrantenfamilien gegenseitig. Da haben meine Eltern sich rausgehalten. Die haben sich da nicht sagen lassen, auch später, als ich dann ausgezogen bin, obwohl ich in Duisburg studiert habe. Ich bin ja nur ein Viertel weitergezogen. Das war auch ein Riesending für meinen Papa, dass er dann gesagt hat, okay, du musst jetzt nicht eigentlich ausziehen, aber ich kann dir kein eigenes Zimmer zu Hause bieten, keinen eigenen Schreibtisch mit drei Kindern auf 68 Quadratmetern zu fünft. Da hat er dann auch so quasi die Vernunft walten lassen und hat gesagt, ja, dann nimm dir eine Wohnung und dann gucken wir mal weiter.
Und du hast es gerade schon angesprochen, die emotionalen Herausforderungen. Also was ist dann so, was sieht man vielleicht dann doch heute, was dann
schon? Ja, ich finde, dass der Impact so richtig jetzt auch im Älterwerden, also bei meinen Eltern im Älterwerden, aber auch bei mir im Älterwerden, dass das jetzt so richtig einschlägt. So. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt so mein Thema sein wird die nächsten Jahre, dass mich das sehr beschäftigen wird und auch schon beschäftigt, einfach meine Eltern altern zu sehen in einem Land, aus dem sie nicht stammen. So ein bisschen wie wurzellose Bäume auch. Und ja, es bereitet mir auch Schmerz auf eine komische Art und Weise. Früher oder bis jetzt hätte ich eigentlich immer nur gesagt, ja, mein Gott, denen geht's doch super. Also die Türkei ist ja auch nicht so toll und politisch eine mittlere Katastrophe und wirtschaftlich auch. Und denen geht's doch so gut. Und aber darum geht's gar nicht. Also bei Emotionen geht's ja nicht um rationale Abwägungen, ne? Hm.
Aber kannst du es genauer beschreiben?
Ja, genau. Ich wusste das so ein bisschen, genau, meine Gedanken, ne, was. Ja, einmal diese Entwurzelungssache, also was weiß ich, dass wir jetzt einfach mal so, dass ich manchmal jetzt so spreche darüber oder denke darüber, ja, wo werden denn meine Eltern beerdigt? Eigentlich klar, in Duisburg, ne, wo sie leben seit zig Jahren, seit mein Vater seit 50 Jahren und so. Aber mein Vater zum Beispiel, der will das gar nicht. Mhm. Also meine Mutter will das. Also so ganz interessante Themen halt, ne? Also es haben natürlich viele in der Familie so, wenn die Eltern älter werden, so dieses Sterben und wie dann und was dann Thema. Und bei uns kommt halt noch diese Komponente immer mit diesem anderen Land dazu, das halt immer auch parallel wie so ein Grundrauschen in meinem Leben ja auch ist. Also ich habe ja auch Beziehungen in die Türkei und habe da Tanten, Onkel und Cousins, mit denen ich irre verbunden bin, obwohl die tausende Kilometer entfernt sind. Und wie müssen erst meine Eltern verbunden sein und verwurzelt?
Ja, also ist es so ein bisschen, kann man es Identitätskrise auch nennen oder ja, oder ja, dieses ja. Nicht wissen, wo gehört man so richtig hin?
Ja, ja. Ich habe das immer ab von mir gewiesen. So in meinen 20ern und 30ern habe ich, glaube ich, ging es mir darum, eigentlich einfach eine Deutsche zu sein. Also eine Deutsche, die Ruschein heißt und dunkle Haare und Locken hat und eine etwas kurdische Nase. Und also das war, stand so, glaube ich, sehr im Mittelpunkt. Und ich sage das immer noch von mir. Ich bin Deutsch und so sehen Deutsche heute aus. Oder auch schon länger, aber so. So würde ich mich auch immer vorstellen und identifizieren. Aber im Inneren laufen schon so ein paar andere Programme noch ab und Filme.
Ja, das kann ich
weiß ich noch nicht, wohin mich das so führen wird. Das sind so erste Gedanken, aber mit, ja weiß ich nicht, Midlife-Crisis ist ja auch ein Stichwort, ne? Es ist, mhm, ist ja okay, wenn man, ist ja nicht so ganz das falsche Alter dafür, so 47, ne? Mhm. Aber ich finde es auch irre spannend und ich merke um mich herum, dass sich ganz viele Menschen in meiner Lebensgeschichte mit einer ähnlichen, dass die sich auch damit beschäftigen. Und ich glaube, dass ich da noch ganz spannende Bücher zu lesen werde oder Begegnungen zu haben werde. Ich habe jetzt neulich den Kabarettisten Fatih Çevikkulu kennengelernt. Den kennen ja auch vielleicht manche aus dem Fernsehen auch und so. Der ist recht bekannt gewesen mal viele Jahre. Und der ist auch so ungefähr so alt wie ich, ein paar Jahre älter. Und der hat sich jetzt in seinem neuesten Buch, der ist also Comedian eigentlich und Kabarettist und tourt auch gerade wieder mit einem neuen Programm. Und der hat aber ein Buch darüber geschrieben, über diese ja, psychische, seelische Situation dieser Elterngeneration und wie die uns betrifft, also im Grunde über transgenerationale Traumata.
Genau.
Und das fand ich so irre und ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, aber er hat das einfach gar nicht so abwegig gefunden, weil ich habe gesagt zu ihm, du hast ja total dein Feld gewechselt und das ist ja was ganz anderes jetzt. Und aber für ihn war das einfach, das ist so sein Thema. Seine Mutter ist gestorben und das hatte, glaube ich, den Anstoß gegeben. Und dann habe ich gedacht, stimmt, du kannst ja auch als Journalistin dich damit beschäftigen. Er kann sich als Kabarettist auch damit beschäftigen, weil das einfach ein Lebensthema ist. Also und es holt dich ein offensichtlich, vielleicht nicht jeden, aber mich und ihn ja auch offensichtlich. Und dann muss das klopft so an der Tür, weißt du, das kennst du ja auch bestimmt von Themen.
Ja, ich kenne das und ich kenne es auch bei diesem Thema jetzt natürlich nicht. Ich maße mir überhaupt nicht an, das jetzt so zu vergleichen, aber es gibt ja auch ein bisschen Geschichte in meiner Familie, nämlich auch, dass meine Großeltern väterlicherseits Aussiedler waren. Die sind ja von Polen Anfang der 60er oder Ende der 50er ungefähr um den Dreh um 1960 rum von Polen nach Deutschland gekommen, als Aussiedler und die wurden ja erstmal, das habe ich ja alles auch irgendwann in Erfahrung gebracht, da hat ja keiner bei uns groß drüber geredet. Ich habe mich gewundert, warum sprechen da so viele Polnisch auf manchen Geburtstagen? Warum gibt es so viel fettiges Essen, so ein fettes Buffet, um auch mal diese Klischees zu bedienen? Warum sehen die auch alle vielleicht ein bisschen anders aus? Das sind Dinge, damit habe ich mich beschäftigt, aber da hat auch keiner gesagt, dass die aus Polen kommen oder so, ne? Weil natürlich waren die ja Passdeutsche, wie man so sagt,
ja,
ne?
Ja.
Das ist ja nach 45 wurde das ja erst Polen, vorher war es Deutsch. Davor gibt es aber auch eine lange Vorgeschichte. Jedenfalls die meine Großeltern und deren Eltern, die sind ja eigentlich Deutsche und dann wurde es Polen 45. So, meine Oma war damals 10 Jahre alt. Und musste dann von heute auf morgen, die hat immer Deutsch gesprochen, von heute auf morgen durfte sie kein Wort Deutsch mehr sprechen. Sie wurde verprügelt, wenn sie das gemacht hat. Ne? Die musste dann Polnisch lernen.
Wahnsinn.
Und meine Oma lebt heute noch, die ist 90 Jahre alt. Ne? Und ich habe mit der darüber gesprochen, weil mich das wahnsinnig interessiert hat, weil ich auch irgendwie dachte, da ist noch irgendwas. Ich muss das irgendwie herausfinden. Und habe ich mir mit Ende 20, wollte ich es dann auch genauer wissen, denn meine Oma wollte immer, die hat immer gesagt, sie will noch mal so gerne zurück in das Haus und will noch mal gerne in die Stadt. Und ihre Schwester ist auch irgendwann mal wieder von Deutschland zurück nach Polen gezogen, mit den Kindern, mit den eigenen Kindern auch. Und dann ist sie eine Zeit lang auch immer dahin gefahren mit dem Bus, weil sie Flugangst hat. Und war dann da vor Ort. Und ich wollte es irgendwann genau wissen. Mein Vater hat sich damit nicht so sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, will er nicht oder verdrängt er keine Ahnung, will ich ihm jetzt gar nichts unterstellen, aber ich wollte es wissen, habe Flüge gebucht, 2 Stück, habe meinen Vater gezwungen mitzukommen und bin dann nach Polen geflogen, dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind dann da in dieses Haus von der Schwester meiner Oma gefahren und das war auf dem Land. Also es war eine andere Kultur. Ich habe das wirklich so kennengelernt, so in so einer Küche zu sitzen mit Holzofen, alles sehr spartanisch eingerichtet. Dann haben die da dieses Graubrot drauf getoastet und wir saßen dann da. Natürlich gab es jede Menge.
Auf dem Ofen.
In der Küche, neben dem Ofen.
Auf dem Ofen. Wir haben Kastanien auf dem Ofen. Wir hatten auch noch einen Holzkohleofen in Duisburg.
Ja, ja. Und dann... dann hatten die draußen ihre Hühner, die sie da selbst geschlachtet haben und so. Und dann sind wir losgefahren und haben uns all diese Orte angeguckt, wo mein Vater geboren wurde, das Krankenhaus, wo meine Oma gearbeitet hat, das Haus, in dem sie aufgewachsen war, das Haus, in dem mein Opa aufgewachsen war. Und ich fand das mega spannend und habe aber die ganze Zeit ja auch so ein ja, so viele Gefühle und Emotionen gehabt irgendwie, ne? Weil ich mir dann auch vorgestellt habe, ja, und dann ist es so, erstmal hat meine Oma ja auch, ist ja im Krieg auch groß geworden. Also die erste, ja, ne, die ist ja vor dem Krieg geboren, die hat ja auch jede Menge durchgemacht. Also da sitzen ja 100 pro ganz viele Traumata auch. Die musste aus jetzt Tschechien damals dann auch über zu Fuß, ne, bei Eiseskälte, lange Wege. Also das ist so, wie man es aus den Büchern kennt, ist in meiner Familie so gewesen. Und du kannst mir erzählen, was du willst, das geht in die nächsten Generationen über irgendwie. Ne? Und deswegen wollte ich da auch bei dir drauf hinaus.
Ja, irre, guck mal, das finde ich jetzt zum Beispiel total spannend. Du hattest mir ja schon mal davon erzählt. Und jetzt fand ich es wieder super spannend, weil das ist ja auch genau, also was heißt genau, ist ja egal, wie
man genau. Man muss es gar nicht vergleichen.
Nein, es hat aber kein Vergleich.
Es hat was mit Heimat, da genau, wo du aufgewachsen bist, genau, wo du ein Gefühl bekommen hast für dein Leben oder deine Mitmenschen oder deine Mentalität. Das ist, glaube ich, so das
Beste. Ja, dass es nicht so straight ist, auch bei dir, dass es halt Einflüsse gibt, kulturelle, Religion weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht nicht so anders.
Nee, das ist ja katholisch.
Okay, ich dachte, die haben noch so Special-Vereine, so orthodox.
Nicht, dass ich wüsste. Also bei uns nicht, nein.
Genau. Und dann aber diese Sprache, diese Kultur, das Essen, die Musik. Und du könntest da ja noch tiefer, vielleicht gehst du ja auch noch tiefer rein, ne? Und nicht nur das Graubrot und die Shots. So, also, und dann eröffnet sich einem ja so eine Welt auch, und das ist so ein Schatz auch, das weiß ich auch. Jetzt haben ich gerade vielleicht so ein bisschen düsteres Bild gemalt mit Traumata, und das belastet mich auch. Das bringt auch eine Schwere in mein Leben, aber auch so viel glückliche Momente. Diese Musik schon alleine, wenn mein Papa die Saz nimmt und spielt und singt diese uralten Lieder aus seiner Heimat. Also er ist jetzt 81 Jahre alt, das sind wirklich uralte Lieder, und auf Kurdisch, auf Türkisch, und kennt auch noch jedes Wort und dann die Bedeutung, dann erklärt er mir das auch so blumig, und diese, natürlich diese Sprache. Ich bin so glücklich, dass ich mit Türkisch aufgewachsen bin und nicht ohne, und es ist einfach wunderschön, sowas noch zu haben, also wirklich wie so ein Goldschatz, aber dass das auch ganz viele innere Konflikte bringt und auch äußere, die ich dann quasi auch mit meinen Eltern hatte, als Mensch, der hier geboren und aufgewachsen ist, mit Eltern, die nicht hier geboren und aufgewachsen sind. Da hatten wir natürlich auch heftige Konflikte. Deshalb wollte ich unter anderem auch unbedingt ausziehen und so einen kleinen Strich ziehen auch und eine kleine Distanz auch dazwischen bringen. Und das hat auch super geklappt, und wir sind uns dann auch nochmal ganz anders begegnet. Und ich habe, würde ich sagen, eine tolle Beziehung zu meinen Eltern.
Ja, vor allen Dingen zu deiner Mama.
Deine
Mama
sehr eng,
ist,
ja.
Ist wie die Sonne, und so ist ja ihr Name. Ist wirklich, ja, wenn die irgendwo ist, das ist wie, als wenn die Sonne aufgeht. Ja. Bei dir ja auch, du hast das auch, du hast die gleiche Energie. Doch, es ist so, du kommst in den Raum, Huben Witzel.
Energie hast du genauso, genau, und deshalb passen wir ja. Wir sind nicht Yin und Yang, sondern so Yin und Yin. Yin oder Yang oder Yin. Ne, was ist nochmal die Frau?
Ich weiß es nicht.
Auch nicht. Oh Gott, das müssen wir. Das reichen wir nach, sagt
das
man
mal. Das reichen wir noch nach. Wir recherchieren das noch. Ja, aber ich finde das so wahnsinnig spannend, und deswegen wollte ich unbedingt, dass du die Geschichte erzählst. Jetzt können wir natürlich auch als gute Journalistinnen nochmal so einen Ausblick wagen, was all das Wissen, was wir haben, vielleicht die Erfahrung auch, also vor allen Dingen du jetzt auch, ne? Ich will mich da jetzt gar nicht mit zuzählen. Was können wir daraus lernen, vielleicht im Umgang mit der heutigen Debatte um Migration?
Also ich bin ja, wie du sagst, Journalistin dann doch geworden auf Umwegen. Nein, waren ja eigentlich keine Umwege, aber das heißt, ich hatte auch immer Gelegenheit, oder es wurde auch an mich herangetragen und gewünscht, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und wann immer irgendwo eine Debatte war, quasi mich äußere dazu mit Kommentaren oder Artikeln, Reportagen, Umfragen, Interviews mit Experten. Also da habe ich ja schon alles Mögliche gemacht. Fand ich immer toll und wertschätzend. Dann habe ich aber auch natürlich so Momente gehabt, wo ich dachte, ja, wieso muss ich das denn jetzt machen? Und es wäre doch besser, wenn mal jemand anders über den Ramadan schreibt, mit einem Blick nach außen. Und ich faste zwar nicht, aber wir feiern auch das Fest, die muslimischen Feste. Und dann habe ich ja immer so diese Insider-Perspektive. Und ich habe das auch journalistisch gar nicht immer so sinnvoll gefunden. Und da hatte ich mich dann schon teilweise in so einer Falle auch gefühlt. Aber dennoch muss ich insgesamt sagen, und auch als Ausblick, womit ich mich auch ab jetzt weiterhin journalistisch beschäftigen werde, unbedingt auch mit dem Thema, auf jeden Fall, weil es so viele Facetten hat und sich auch so sehr verändert. Also wie du gesagt hast, das Thema Identität spielt da rein, und es ist ja nicht nur diese Migrationsdebatte, die auf der großen Bühne dann auf der politischen geführt wird von Merz und anderen Kontrahenten dann. Und es ist ja nicht nur diese 2015 kamen ganz viele oder da und da, sondern es ist ja ein fortwährender Prozess, genau, und ein Teil unserer Gesellschaft, in der wir alle leben miteinander. Und wir müssen ja alle Wege finden, damit auch alle, also egal ob migriert oder nicht, mit diesem Thema zurechtzukommen.
Aber, ja. Was denkst du, wie erklärst du dir dann, dass das irgendwie nicht an jeder Stelle so funktioniert? Und obwohl es schon so viele Jahrzehnte eigentlich ein Thema in unserer Gesellschaft ist, dass wir aber dann doch noch so Schwierigkeiten damit haben. Gut, jetzt können wir natürlich das Fass aufmachen und sagen, es ist auf politischer Ebene einfach sehr viel schiefgelaufen und dadurch, dass die Strukturen nicht geschaffen wurden, und es ist ja natürlich, sind dann die Erfahrungen, ist alles sehr kompliziert, sind die Herausforderungen einfach enorm und dadurch entstehen dann, ja, Tatsachen sind es ja dann nicht, aber Bilder oder man bekommt dann ein Bild davon und dann bilden sich ganz schnell Meinungen und schon ist es ein riesiges Thema, auch ganz gefährlich. Ich überlege jetzt gerade, kann ich sonst denken und denke, was können wir jetzt überhaupt sagen, aber es ist ja total wichtig, dass man trotzdem drüber spricht und du kannst auf jeden Fall aus deiner Sicht ja vielleicht nochmal... Bist du vielleicht eher legitimiert da auch?
Nein. Wie gesagt, ich finde, dass es ein gemeinsames Thema ist. Und ich finde deine Meinung dazu und deine Gedanken genauso interessant wie meine. Weil wir ja beide in dieser Gesellschaft leben und unsere Kinder auch großziehen. Und ja ein gewisses Mindset, auch ich bin mir sicher, dass du das genau dasselbe Mindset deinen Kindern geben möchtest von Offenheit, von Wertschätzung, von Anderssein und nicht Angst haben, sondern neugierig sein auf andere, wie ich es meinen Kindern mit ihren Wurzeln mitgeben möchte. Also da würde ich uns gar nicht, also aber natürlich ist es dann auch so, dass wir beide ja auch in einer gewissen Blase leben, vielleicht auch.
Das stimmt.
Was heißt vielleicht? Wir leben in einer
Blase.
Genau, also manchmal denke ich, alle leben in Blasen, klar, aber wenn wir über unsere sprechen, dann ist es diese privilegierte Blase, diese gebildete Blase, diese Blase, die vielleicht auch nachfragt und recherchiert und nachguckt und nochmal liest und sich selbst vielleicht auch versucht weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Andererseits spreche ich das auch Leuten nicht ab, die nicht akademisch gebildet sind. Also vielleicht können die das sogar teilweise noch besser. Also man hört ja Geschichten davon, dass unter Tage im Bergbau, das waren halt Kumpel alles, ne? Und das waren die Männer, da ging es auch um Leben und Tod. Und da hat man zusammengehalten und auch in anderen Jobs, auf dem Bau bestimmt auch und überall, wo, ob der jetzt Ahmed heißt oder Achim, das war dann wirklich zweitrangig. Also es kann dann bestimmt auch noch als Interesse oder als Konflikt auch, aber zweitrangig. Und deshalb glaube ich nicht, dass das auch auf eine Gesellschaftsschicht so zu beziehen ist, sondern dass überall halt Konflikte entstehen können und die muss man dann auch, die sind dann da, also die darf man dann auch benennen, finde ich, und aushalten und dann muss man so zusammen halt eine Lösung finden. Also ich möchte ja auch nicht separiert sein, als ich bin jetzt die mit dem Migrationshintergrund. Ich habe immer Vordergrund gesagt und geschrieben in meinen Artikeln, als es mir dann zu bunt wurde, aus dem Frust heraus. Und also es geht ja dann nicht, dass ich dann, weder kann ich alleine was verändern, noch will ich das. Habe ich gar keine Lust zu. Also ich bin hier, ich biete mich an. Als Gesprächspartnerin, wie der eine, der Ali Can mit dieser Hotline für besorgte Bürger, hatte der mal gemacht. Ja, da hat er, glaube ich, auch Preise für gewonnen. Das ist auch ein Autor, der lebt ja auch hier in Essen und der hatte so eine Hotline für besorgte Bürger. Da hat er sich quasi als, der ist auch Kurde aus der Türkei und auch selbst eingewandert, dort geboren, mit seinen Eltern geflüchtet sogar, Asylbewerber, ehemalige. Der hat gesagt, also wenn, rufen Sie mich an und sagen Sie mir mal Ihre Ängste, die Sie im Zusammenhang mit mir oder Menschen, die wie ich aussehen, haben. Und so ein irre, auf den ersten Blick irre witziges Projekt, aber auch total tiefgründig. Ne?
Total. Ja. Ich wundere mich gerade, dass ich das gar nicht kenne und denke, wow, was für eine gute Idee, was für eine tolle Geschichte, cool, ne? Denke ich. Und dann kommt gleichzeitig aber die Frage auf, Mann, es wird so viel geschrieben, so viel aufgeklärt, so viel Angebote und trotzdem ist das so ein Riesenthema und es
aber so eins zu eins ist doch vielleicht für viele nochmal attraktiver oder da traut man sich mehr, es schreibt ja nicht jeder einen Leserbrief an die Zeitung, sondern dann ruft man da vielleicht, ich weiß nicht, wer angerufen hat.
Ja, aber ich meine, es gibt trotzdem gehen Nazis auf die Straße. Ja. Trotzdem gibt es Politiker, die einfach Bullshit erzählen und die Menschen in Angst und Schrecken versetzen und Tatsachen irgendwie ein bisschen verdrehen. Ich bin jetzt hier auch, also ne, ich möchte jetzt kritisch sein, aber du weißt ja, was ich meine. Ja. Trotzdem wird da so ein Riesenproblem rausgemacht. Ich weiß ja auch und ich bin auch der Meinung, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, dass es natürlich auch Probleme gibt und dass man die ansprechen soll. Das hast du ja gerade auch gesagt. Ja, genau. Man soll jetzt nicht so tun, als ob alles ganz toll war. Das ist es einfach nicht. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man konstruktiv über Probleme spricht und ob man die auch angeht oder ob man so eine Emotion in den Raum gibt einfach, ne? Ja. die vielleicht aus Angst besteht oder was auch immer.
Aber das Thema ist ja hochemotional. Ja. Ne? Also es ist ja auf allen Seiten hochemotional. Ich habe ja auch meine Emotionen, wenn ich Menschen sehe, die rechts sind, rechtsextrem sind, die nicht nur die AfD wählen, sondern vielleicht sogar noch weitergehen und in ihrem Gedankengut, obwohl das schon schlimm genug ist, und dann da rummarschieren oder so in meiner Heimatstadt oder in der Stadt, in der ich wohne oder wie auch immer, und die dann so einen Hass haben auf mich vielleicht, eventuell, wahrscheinlich, obwohl wir uns gar nicht kennen. Und der, also das macht mir ja auch Wut und Angst und alles. Aber ich glaube, wo ich so ein bisschen, was ich mir wünsche und wo ich, da bin ich auch froh, dass ich in dieser Blase bin, ehrlich gesagt, wo ich dann aber auch gerne andere in der Gesellschaft erreichen würde, vielleicht auch durch den Journalismus hoffentlich, dass da alle mitmachen, dass wir uns mit dem Thema oder Problem, was dann da gerade ist, der Konflikt oder diese Irritation oder was auch immer, damit dann auseinandersetzen und nicht immer wieder dieses riesengroße Fass aufmachen und mit diesen Wörtern auch um uns werfen, wie Migrationswelle oder was da wer versagt hat oder warum, weil es ist doch so, also wir leben ja zusammen hier und ich glaube, dass ich da auch so ein bisschen auf dem Level schon angekommen bin, wie viele, denke ich, Kinder und Enkel von Migranten, dass ich mich so ein bisschen als Postmigrantin auch bezeichne. Das finde ich so einen ganz coolen Begriff dafür, auch so ein bisschen provokant, weil ich an dieses an diese Theorie von dem Soziologen Aladin El-Mafalani sehr glaube und die mich super überrascht und getroffen hat, weil sie so ins Schwarze getroffen hat, dass es dieses Integrationsparadoxon gibt. Also der sagt ja, dass wenn du hier bist und auch hier mitmachen willst, also am Tisch sitzen und vom Kuchen dein Stück abhaben willst und so weiter, umso mehr du dieses Level erreicht hast, desto kritischer blickst du drauf, wenn irgendwo ein Nadelstich kommt. Also wenn einer dann irgendwie dich komisch anguckt oder anspricht oder du das Gefühl hast, er misstraut dir, weil du nicht deutsch-deutsch aussiehst, wenn du eine Wohnung nicht bekommst, einen Job, also dass du empfindsam wirst. Klar könnte man jetzt sagen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter, aber ich kann es nur beschreiben so, er hat absolut recht. Ich empfinde mich nicht als störenden oder problematischen Teil dieser Gesellschaft, sondern ich lebe hier, genau wie du, und habe meine Herausforderungen und ich möchte gerne nicht immer, dass das so über jedem Gespräch und jedem Konflikt schwebt, sondern ich lebe auch dieses Integrationsparadoxon. Also ich lebe das, dass es mich stört, wenn ich in irgendeiner Weise darauf hingewiesen werde oder erinnert werde daran oder wie auch immer, dass ich nicht an den Tisch gehöre. Also ich sitze da ja schon dran mit meinem Klappstuhl.
Erinnerst du eine Situation, in der du das so ganz deutlich gespürt hast? Vielleicht, klar, einmal schon mal mit der Schule, ne, vielleicht so ein bisschen auch?
Ja, zum Glück wenige, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also ich habe es neulich noch mal in Erinnerung gerufen, weil ich es jemandem erzählt habe, wie ich einmal in eine Disco nicht reingekommen bin. Das ist so der Klassiker, ne? Mhm. Und wie sehr mich dieses eine Mal, aber da war ich mit so einem Auto voll mit blonden Frauen, glaube ich, weil es zumindest eine Freundin, die sehr blond war damals, du kennst sie auch, und wir sind dann nach Ratingen gefahren, auch irgendwie eine Stunde dahin gefahren in diesen Club, in diesen Blöden, in dem wollte ich sowieso nicht, aber egal, da spielten die gar keinen Hip-Hop. Und dann echt wieder da so reingelatscht sind, also ich wollte es zumindest, und der Typ so alle durchwinkte, der Türsteher, und bei mir plötzlich so die Hand hob und sagte, du nicht.
Boah.
Und das hat mir in mir was kaputt gemacht, und obwohl ich es nur einmal erlebt habe, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass ich da jetzt durch die Tür gehe.
Ja, warum auch?
Meine Jacke da in der Garderobe abgebe und Distanz und ich habe überlegt, wahrscheinlich, was trinke ich jetzt oder so. Also und nicht, komme ich da jetzt rein. Aber als ich das mal meinen Brüdern erzählt habe, da haben die gesagt, ja, was denkst du denn? Das habe ich 100 Mal erlebt. Und deshalb bin ich auch in meiner Jugend dann irgendwann samstagabends nirgendwo mehr hingegangen.
Deine Brüder jetzt, oder?
Genau, meine Brüder.
Brüder nicht.
Ja. Also mein Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin, weil der nur 3,5 Jahre jünger ist als ich, der hat gesagt, der ist immer nicht ausgegangen samstagabends und ich habe ihn immer so damit aufgezogen und habe gesagt, geh doch mal tanzen, geh doch mal in die Disco, traust du dich nicht, kannst nicht tanzen und immer wieder. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Der sagte dann irgendwann zu mir, ja, meinst du, das macht Spaß, da Angst zu haben, ob man reinkommt, sich zu blamieren, auch vor Mädels? Und gehen wir erst gar nicht hin, dass er sich dann quasi mit so anderen, so arabischen, türkischen, syrischen, kurdischen, schwarzen, deutschen Jugendlichen, die hier geboren, aufgewachsen sind, aber halt so aussehen, wie sie aussehen, sich zu Hause dann getroffen haben und dann da Quatsch gemacht haben.
Ja, und das ist ja was, wer denkt darüber nach? Außer die Menschen, die es betrifft, groß. Ne? Ja, gut, ich habe es auch schon erlebt. Also
ja.
Ich habe es erlebt, dass ich nicht reinkam, sondern ja. Mich hatte jemand, den ich kennengelernt habe. Seine Eltern kommen aus Indien. Der hat mich irgendwann gefragt, ob ich zur Wohnungsbesichtigung mitgehe. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ja, ich muss auch einen anderen Namen sagen. Ich melde mich dann mit Müller am Telefon, damit ich überhaupt zur Wohnungsbesichtigung gehen darf. Und dann bin ich mit dem zur Wohnungsbesichtigung gegangen. Und das ist auch so, das sind ja alles Dinge,
krass.
Da machst du dir ja nie Gedanken drüber.
Nee.
Und dann erlebst du das wirklich.
Ja.
Und
dann geht es dir nicht mehr aus dem Kopf.
Und dann geht es dir nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist nicht das einzige Mal. Ich habe noch andere, könnte dir da jetzt 1000 Geschichten erzählen. Und ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja schon lange her, heute ist das alles anders.
Nee, ist es, aber ist also es halt nicht. Teilweise schon und teilweise nicht. Also Alltagsrassismus gibt's ja und ich denke halt immer, und das wünsche ich mir auch von anderen, ich würde mich für das Thema auch interessieren, wenn ich nicht betroffen wäre. Vielleicht ist das so die Sichtweise, die man einnehmen könnte. So.
Ja, eigentlich geht's am Ende, also jetzt werden wir sehr philosophisch und das klingt jetzt auch ein bisschen abgedroschen, aber es ist eigentlich sehr simpel. Wir besinnen uns darauf, dass wir alle Menschen sind.
Ja,
also
genau.
Ich weiß, es klingt jetzt wirklich total klebrig.
Nein.
Aber das ist es doch. Also wenn wir mal aufhören, darüber immer noch weiterzudenken und immer diese Aber, einfach nur Menschen und dann und diese Empathie irgendwie aufbringen. Ich weiß,
genau.
Menschen, die haben das nicht so ausgebildet wie wir vielleicht, aber
ja.
Das ist ja egal, aber trotzdem können sie es ja, man kann sich ja auch auf kognitiver Ebene vorsagen. Ne?
Das finde ich super, dieses Menschen
als Überbegriff. Rutscht man ein bisschen runter. Also entweder geh mal ganz raus aus der Situation und guck mal von oben auf so einer Metaebene, ne? So könnte man es ja auch sehen. Und dann erstmal kurz überlegen, bevor, es gibt ja zwischen Reiz und Reaktion gibt es ja einen Raum.
Oh, den suche ich noch.
Ja, nein, und den darf man ja sehr gut nutzen. Und das ist ja sowas.
Mhm.
Ist da ein Reiz, irgendwas, was dich stört, was dich triggert oder was auch immer. Bevor du reagierst, kannst du noch mal kurz drüber nachdenken. Ne? Und das kann man auch trainieren.
Ja.
Und das wäre ja vielleicht eine gute Möglichkeit.
Ein guter Plan.
Ja, ist ein guter Plan, aber denke ich mir auch wieder, müssen auch alle wissen irgendwie. Ne? Wäre ein gutes Schulfach auch, sowas zu machen irgendwie. Ne? Wobei, das gibt's ja, das ist total faszinierend. Ich hatte ja lange mit Schule abgeschlossen, habe ja auch sowohl selbst als auch mit meinen Kindern schon negative Erfahrungen gemacht, aber jetzt mache ich gerade richtig positive. Die haben ein Fach, ich weiß, es gibt sowas wie Glücksforschung oder mein Lieblingsfach. Es gibt richtig viel und bei meinem Kind an der Schule gibt es auch Growth Mindset.
Wow.
Also, dass die so lernen, was ist der Unterschied zwischen einem Fixed und Growth Mindset und solche Sachen.
Cool.
Wo die dann wirklich so in Bildern das auch erzählt bekommen und selbst dahin kommen, wo ich denke, wie genial ist das denn? Da reden die Leute ja schon seit Jahren davon. Und dann
ist das eine AG oder wird das im
Unterricht gemacht? Nee, das wird im Unterricht gemacht. Die haben eine bestimmte Stunde und es sind immer, glaube ich, andere Themen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Mega.
Als Mutter kriegst du ja auch nicht mehr alles mit, aber das fand ich so mega interessant, dass sie das dann da einfach machen. Oder Coaching-Stunden. Jedes Kind kann ins Coaching gehen zum Lehrer. Wie cool ist das?
Nein. Cool.
Oder?
Und ich bin total begeistert.
Ja.
Die Schule scheint ja wirklich was drauf zu haben. Ne?
Ich find das wirklich gut. Und das macht mir dann wieder Hoffnung, weil ich denke, ja, es geht voran. Es geht mir viel zu langsam bei vielen Themen einfach voran. Wir sind ja beide sehr ungeduldig.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn man dann ja auch schon Sachen sieht, wie es sein könnte, finde ich, dann kann man es manchmal kaum aushalten, dass es so langsam vorangeht.
Ja.
Aber das ist gerade so ein, um mal ein Positivbeispiel zu nennen,
super positiv.
Dass sich was verändern kann, dass es dann aber jemanden braucht, der dann so ein Pionier ist einfach, ne? Wie dieser Schulleiter, der sich einfach traut gegen alle Widerstände, und da kommt wirklich viel Gegenwind aus der Elternschaft, dass der so ein Kollegium sich zusammensucht, ne? Wo das passt, wo alle dann mitziehen und wo man, wo wirklich so eine krasse Fehlerkultur gelebt wird. Also der schon sagt am ersten Schultag, bringen Sie Ihren Kindern bei oder leben Sie ihnen vor, dass Fehler gut sind, dass die wichtig sind.
Und toll.
Und dann denke ich, toller da, Typ. Ja, oder?
Ja.
Und da könnte man doch so richtig gut ansetzen und da auch diese Themen dann irgendwie reinbringen, weil wo, also ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich mir dann manchmal überlege, wie können wir dieses Thema angehen, was ist unser Beitrag, und dann, ja, dann denke ich mir, eigentlich kann man es nur in der Schule. Oder? Das ist eigentlich so der erste Weg, da werden sie geprägt, da lernen sie.
Ja.
Klar, man kann immer dazu lernen, das Gehirn kann sich bis ans Lebensende verändern.
Ja, Gott sei Dank, habe ich das auch neulich wieder gelesen, ich war richtig glücklich.
Wir können noch richtig was reißen.
Ja, das war eine gute Nachricht des Tages.
In der zweiten Lebenshälfte können wir noch richtig
auf jeden Fall.
Bildung.
Thema, das finde ich ganz toll, was da schon für Schritte gemacht werden, und Wahnsinn, dass man das dann gegen den Willen einzelner oder mehrerer Eltern, das finde ich ja irre, ne?
Das ist
also
Wahnsinn, oder?
Ich würde mir das so wünschen, weil ja die einfachsten Dinge, die ich mir zumindest als Außenstehende als einfach vorstelle, wie dass es einmal Religion gibt und wo alle Religionen besprochen werden, selbst diese einfachsten Dinge oder quasi ein philosophisches Fach, wo man philosophisch betrachtet die Religion oder wie auch immer die Denkschulen, selbst das ist ja nicht möglich. Seit Jahrzehnten wird drüber gesprochen und
ganz wenige Schulen.
Ja,
also man hat immerhin schon mal katholische und evangelische Religion, wird jetzt schon öfter zusammengepackt, und du kannst von Klasse 5 an Philosophie wählen. Also hast du aber eigentlich, das ist ja, ne?
Aber was ist mit den dazwischen und außerhalb, wie Jan Böhmermann sagt,
in seiner Begrüßung?
Genau. Wir haben damals irgendwie gebastelt, glaube ich, in der Zeit oder so, während die anderen Religionen hatten. Also da wäre es auch natürlich sinnvoller gewesen, uns in Religion zu
studieren. Ja, eigentlich.
Dann hätte ich was gelernt. Aber egal.
Ja, eben. So. Wenn man das gar nicht so sieht, als da wird eine Religion aufoktroyiert oder so, sondern einfach nur, das ist so Allgemeinbildung und so, die zu sensibilisieren. Ja. Es gibt verschiedene Weltanschauungen, weil das ist ja eigentlich so, easy.
Das ist so ein Basic, ne?
Ja.
Genau. Also, dass die Kinder zum Beispiel, ich weiß so wenig über das Judentum.
Ja.
Warum? Wie kann das sein? Ich habe die höchsten Bildungsabschlüsse, die in diesem Land möglich sind, fast, also ich habe jetzt nicht Jura studiert, wie gesagt, aber ich habe ja ein Abitur gemacht und ein Staatsexamen gemacht an einer Hochschule, an einer Universität. Also, was denn noch? Und wieso ist das an mir so vorbeigegangen oder wieso wurde ich da nicht gebildet oder sensibilisiert für diese Themen? Also, das muss man sich dann selbst drauf schaffen. Oder halt die Eltern. Und da sind wir ja wieder beim zweiten, mindestens zweiten riesengroßen Bildungsthema, dass die Rolle der Eltern so irre wichtig ist. Also dieses Mind, wie heißt das?
Growth Mindset.
Growth Mindset. Und dann werde ich mir das vielleicht draufziehen und mal mit meinen Kindern vielleicht mal so oder so. Aber was ist, wenn das
die Eltern nicht
in der Lage sind? Das ist nicht selbstverschuldet, dass sie nicht in der Lage sind. Die sind nicht dumm und faul und haben keinen Bock.
Nein.
Sondern die haben halt ihre Gründe, so, ne? Und deshalb auch dieses, darüber haben wir gar nicht jetzt hier im Podcast, sondern kurz davor gesprochen, über das, was Tahsin Dudsun gesagt hat. Der hat ja das Buch geschrieben, Mama, bitte lern Deutsch.
Ja, Mama, bitte lern Deutsch. Und als Antwort darauf hat er ja auch gesagt, dass die einfach keine Zeit hatten, weil die damit beschäftigt waren, ihre mentalen Probleme wegzuignorieren. Das hat er irgendwie so ganz schöner formuliert.
Der hat das super auf den Punkt gemacht. Der hat das jetzt gesagt, als er die 1Live-Krone bekommen hat. Ne? Dieser Tage war das.
Genau.
Das hat mich auch sehr berührt, weil genau das sind ja diese Menschen, über die wir gerade sprechen, die immer nur so als bildungsfern abgetan werden. Aber wir könnten uns natürlich da auch reingehen und überlegen, warum sie das sind. Aber müssen wir ja gar nicht. Ich finde, so, das ist mir auch schon viel zu komplex. Wieso ist das Schulsystem nicht so, dass die Kinder von diesen Menschen auch abgeholt werden und auch wachsen und blühen dürfen? Und
weil dann einfach wahnsinnig viel versäumt wurde. Aber darüber spreche ich noch mal in einer Folge mit auch einer, die auch ein super spannendes Thema. Also das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, komischerweise, obwohl ich eigentlich manchmal sage, boah, ich habe keinen Bock mehr darüber nachzudenken. Und aber es beschäftigt uns ja einfach.
Es ist
noch
so ein bisschen
Weile, ne?
Frustrierend, weil dieses Bildungsschiff so ein altes Schlachtross ist, ne? Oder so ein altes Schlachtschiff, was man nicht mal eben so umnavigieren kann oder den Kurs ändern kann. Und aber finde ich total verständlich, dass du dich damit beschäftigst.
Mhm.
Also wir sind Mütter, wir haben Kinder und wir sind an Gesellschaft und soziologischen Themen interessiert. Also
Klar. Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem sozusagen Hauptthema, zu deiner Geschichte. Du hast zwei Kinder und inwiefern gibst du denen noch die Geschichte so ein bisschen mit oder inwiefern wachsen die noch so mit dieser Mentalität, auf die du gelernt hast oder ja, in der genau. du aufgewachsen bist?
Ja, ich habe das natürlich so inhaliert quasi, also mit der Muttermilch aufgesogen, haben meine Kinder natürlich auch mit bei mir. Ich bin ja quasi türkisch-kurdisch nur. Jetzt ist das bei meinen Kindern so, erstmal bin ich ja schon eine Generation weiter. Ich bin ja selbst schon gar nicht eingewandert. Ich kann das ja schon gar nicht so authentisch vorleben. Das wäre ja gefaked, das mache ich auch nicht. Das heißt, das Türkische und Kurdische spielt eine große Rolle in meinem Leben, aber es ist mehr so ein Player, der so noch mit da reinkommt. Mein Leben ist ja sehr deutsch, würde ich sagen. Und dann hab ich ja für sie einen Papa gewählt, der gar keine türkischen und kurdischen Einflüsse hat, der einfach deutsch-deutsch ist, bio-deutsch oder wie auch immer. Deutsch ohne Migrationsgeschichte, vielleicht ist das auch noch ein gutes Wort. Und das heißt, das sind alles so Faktoren, die meine Kinder ja noch ein Stück weit entfernen von diesem Kern. Was auch nicht schlimm ist, ist einfach nur quasi die Beschreibung dessen, wie sie aufwachsen. Und aber ich muss trotzdem sagen, dass es mich sehr antreibt und anschubst und sehr von meinem, also ich merke halt, dass es mir immer wichtiger wird. Auch die Sprache war von Anfang an wichtig, dass ich die vermitteln wollte. Aber jetzt kommen auch so ein paar andere Sachen, so dass ich denke, wir müssten mal öfter in die Türkei und die müssten da mal öfter da einfach mal reinschnuppern und diese Einflüsse auch spüren und diese Gerüche und dieses Essen und diese Musik und die Tänze. Also da sehe ich noch mich so ein bisschen noch in der Bringschuld. Das ist wie so eine kleine oder große Aufgabe in meinem Leben, die ich habe, meinen Kindern quasi die Wurzeln da, die sie auch haben, mitzugeben. Auch als Schatz, weil ich empfinde es ja auch als Schatz und ich möchte, dass sie das auch mal so sehen und nicht als Last, sondern sich daran erfreuen.
Ja, ach, das ist schön. Da freue ich mich, da begleite ich dich bei oder beobachte dich besser gesagt dabei, wie du das machst. Danke. Und ich bin ganz wie immer selig und es war so schön mit dir zu sprechen.
Ebenfalls.
Ja, danke dir, Uschi.
Ja, ich liebe das.
Ja. Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.